Vers 8 ist es ja andeutig, aber auch die Sachen kann es in der Gemeinde geben, in der Gemeinschaft der Gläubigen, das Verhalten der Gläubigen untereinander. Ich lese zunächst mal Vers 8 bis Vers 12. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet. Und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. Denn wer leben will, gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht rügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht wieder die, die Böses tun. Auch hier wieder der Hinweis, Gott schaut zu. Gott sieht alles, nicht nur in der Ehe, auch in der Gemeinde und auch, wie wir Ungläubigen uns gegenüber verhalten. Denn diese Verse kann man natürlich ab Vers 9 auch Ungläubigen gegenüber sofort auslegen. Man kann auch sagen, nur der Vers 8 für Gläubige. Aber ich habe mal das bisschen weitergezogen, denn es gibt ja auch mal Böses in der Gemeinde. Oder Scheltwort hat hier Luther übersetzt im Vers 9, dass man nämlich nicht Böses mit Bösem vergilt oder Schmähung mit Schmähung, andere Übersetzung. Das heißt, Schmähen, das hat man mit Jesus ja gemacht. Der wurde richtig mit Worten und Gesten klein gemacht. Schmähen bedeutet, den anderen so richtig klein und fertig machen. Ja? Und das kann natürlich auch in der Gemeinde Jesu passieren. Deswegen habe ich das mal auch hier eingeordnet. Ich denke, was hier aneinandergereiht ist, das können wir jetzt mal in einige Punkte kurz fassen. Ich habe mal gesagt oder drüber geschrieben, 7 Ratschläge, nicht in den Unterlagen, wenn Sie es sich notieren wollen. Da heißt einmal gleichgesinnt wieder wie Christus, das ist wieder eine Grundbasis. Denken wir nochmal, ja, unsere Lenden gegürtet mit der Gesinnung, ja, des Herzensgemüts. Wir sind nicht immer gleicher Meinung, in der Ehe auch nicht. Das wäre ja langweilig. Ja. Das wäre langweilig, also da wäre gar keine Korrektur da, wenn nicht der Ehepartner mal eine andere Meinung in irgendwas hat, auch einen anderen Geschmack haben kann. Da muss man sich doch gegenseitig das klar sehen und auch mal etwas anders sehen können und dann drüber sprechen, warum. Und dann regelt sich das oft. Aber auch in der Gemeinde muss man manche unterschiedliche Meinungen auch haben. Auch in einem christlichen Werk ist das so. Ja, und ich sehe da immer eine kolossale Chance darin. Das gilt für die Ehe gleichsam wie für die Gemeinde oder in einem Werk, in dem man drin steht, dass es nicht keine Abstriche machen muss in der Brüderlichkeit. Ja, und in diesem gleichgesinnt zu sein und dann mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich, braucht es keine Erklärungen dazu. Das ist die Art des Herrn Jesus. Halten wir uns doch auch da an Philipper Brief, wo es heißt, ja, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und von daher verwechseln wir nicht gleichgesinnt mit immer gleiche Meinung haben müssen, sondern im Gegenteil, gerade in unterschiedlichen Meinungen darf sich bei Christen, die sich dem Herrn unterstellen und Gesinnung anziehen und üben, sie anzuwenden, darf gerade das eine Chance sein, wenn man auch mal verschiedener Meinung ist, dass man sich doch im Herrn lieb hat, im Herrn akzeptiert, im Herrn schätzt, im Herrn sieht und dann auch die richtige Gesinnung und gleichgesinnt zu sein wie Christus. Darum geht's. Ja, dass wir nämlich auch bereit sind, den unteren Weg zu gehen. Da fängt es nämlich an, unterschiedlicher Meinung, aber wenn man dann immer meint, meine Meinung muss unbedingt ganz durchgehen, ja, das muss ja nicht immer sein, dass ich immer recht habe. Das geht manchmal ganz anders. Aber da darf man einen Nenner finden bei Jesus. Deswegen gleichgesinnt wie Christus, mitfühlig, Anteil nehmen, Liebe üben, Grundtenor sein, nicht nur in der Ehe, sondern diese Agabeliebe, auch untereinander in der Gemeinde, barmherzig und gütig sein. Wir sind manchmal so schnell, so hart. Ja? Gerade, ja, dass wir uns da nicht überheben und uns besser fühlen wie den anderen. Auch ohne Worte kann das passieren. Das spürt der andere, das merkt der andere irgendwo dann auch. Nee, auch Verständnis aufbringen für seine Situation und für seine Schwächen im Moment, in der Situation, in der er gerade steht. Dann eben nicht vergelten, nicht vergelten. Wir sind von der Natur, und das ist wieder die Frage des Fleisches, nicht des Leibes, sondern der alten Natur. Wenn die nicht mitgekreuzigt ist, dann ist es sehr, sehr schnell so, dass wir einfach zurückschlagen und zurückgeben. Es gilt auch für die Ehe, dass das Prinzip nicht sein sollte. Einfach, ich zahle es jetzt irgendwo zurück. Da ist schon von der Herzenshaltung was schon grundfalsch gespurt wieder. Oder hat sich was eingeschlichen? Und so auch in der Gemeinde, da muss man wachsam sein, was da sich im Herzen so innerlich zunächst bewegt und tut. Und das muss vor dem Herrn geklärt werden. Dann können wir auch die richtige Haltung dem anderen einnehmen. Und dann werden wir nicht, weil er mir das jetzt mal angetan hat, jetzt werde ich versuchen, das wieder mindestens gleich zurückgeben. Oder normal sind wir von Natur so, dass wir es doppelt zurückgeben wollen. Ja? Ja, so ist der Mensch von Natur. Sondern am Segnen bleiben, natürlich auch den Feinden gegenüber, wie viel mehr unsere Glaubensgeschwister den Namen Jesu auf sie legen, für sie beten, das Beste wünschen, geistlich auch das Beste für den anderen wünschen. Wir dürfen uns auch immer wieder prüfen, wenn es dem anderen gut geht, was ist denn einfacher, mit dem anderen mitzuweinen und mitzutrauen oder mit sich mitzufreuen? Wahre geistliche Freundschaft und Gemeinschaft zeigt sich darin auch ganz besonders, da wenn der Herr den anderen ganz besonders segnet, ob jetzt geistliche Segnungen oder materielle Segnungen, dass ich mich da mitfreuen kann, obwohl es bei mir jetzt nicht so ist. Das zeigt geistliche Größe, das zeigt wahre geistliche Freundschaft. Und dann ein wichtiger Punkt, der 7., bewahrte Lippen. Wir wissen von Jakobus 3, was kann die Zunge alles anrichten? Was für ein Brand entzünden und. Ganz kurz nur, ich glaube, David hat das gebetet. Das sollten wir auch uns drin üben. Stelle eine Wacht vor meine Lippen. Ja, habe jetzt die Stelle nicht parat, aber stelle eine Wacht vor meine Lippen. Was können wir Unheil anrichten mit diesen Lippen, mit denen wir Gott loben? Und das müssen wir uns merken für die Gemeinde. Das geht oft dann so unterschwellig und das zerstört ganz, ganz arg viel. Deswegen wollte ich das natürlich auch zuerst mal für die Gemeindesituation, für die Gemeinschaft der Gläubigen anwenden, auch hier in Vers 10, ja, dass wir wirklich unsere Lippen unter die Herrschaft des Geistes Gottes stellen. Ein kleines Glied, aber ganz gewaltige Auswirkungen, wenn es nicht unter der Zucht des Geistes steht, dieses Glied, die Zunge. Dass sie nicht rügen, die Wahrheit untereinander sprechen, das ist auch wichtig. Wahrheit aufrichtig sein, da dürfen wir uns drin üben. Das soweit ganz kurz, denn die Begründung hier im Vers 12, da wird wieder Gottesfurcht geweckt und gefördert in unserem Leben. Im Bewusstsein seiner heiligen Gegenwart. Ist uns doch manchmal gar nicht so bewusst, oder? Ja, in der Versammlung vielleicht noch eher, wo zwei oder drei versammelt sind, sagt man manchmal auch, dass der Herr gegenwärtig. Aber er ist gegenwärtig auch sonst. Muss uns einfach bewusst sein, der Herr, des Herrn Auge des Merkens. Und er merkt ganz bewusst auf die Gerechten, Gerechtgemachten und seine Ohren auf ihr Gebet. Stellen wir uns das mal vor. Gott neigt seine Ohren uns zu, wenn wir flehen, wenn wir beten. Und er sieht in unsere Situation hinein. Das ist wunderbar. Also ergänzend noch Jakobus 3, 1 bis 12. Wer sich mal wieder mit der Zunge mehr befassen will, der darf das auch dann gerne tun. Können Sie sich dazu notieren. Jetzt einige Punkte bezüglich Gläubige gegenüber Ungläubigen. Obwohl, ich möchte es nochmal betonen, auch da die Verse 9 folgende genauso auch gegenüber Ungläubigen zu praktizieren ist. Hier dann aber geht es weiter ab Vers 13. Und wir merken, dann geht es nachher immer mehr in die Richtung, ja, weil eben Menschen uns auch Böses tun können. Wir haben heute Nachmittag gehört, wie das den Ungläubigen oft ein Dorn im Auge ist und dem Feind. Und wir werden beschossen, wir werden angegriffen, wenn wir klar biblische Haltung ausleben und Haltung einnehmen. und zur biblischen Wahrheit stehen. Da braucht es viel Mut dazu. Und wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt? Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Heiligt aber Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht und habt ein gutes Gewissen, auf dass die so von euch afterreden als von Übeltätern zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christo. Also hier liegen keine Beweise vor oder keine Gründe vor, dass die Menschen schlecht über uns reden, sondern es geht hier um Verleumdungen. Und da hat der Herr Jesus ja schon in der Bergpredigt Matthäus 5 gesagt, Vers 11 und 12, glückselig seid ihr. Ja, es wird euch im Himmel mal wohl belohnt werden, wenn sie euch verleumden und wenn sie euch verfolgen um Jesu willen. Und die Situation, denke ich, die haben wir auch hier vorliegen. Und da einige Punkte dazu. Der Gerechte, zunächst heißt es hier im Vers 14, ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch gerettet oder selig, fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Nicht einschüchtern lassen, nicht durch Angst oder Furcht jetzt vor Menschen aus der Spur laufen, aus der göttlichen oder aus der Spur des Lammes, durch das Drohen der Menschen, wir können ja auch bedroht werden. Wenn du nicht, dann aber, denkt man nochmal am Arbeitsplatz, wenn du nicht lügst am Telefon, dass ich nicht da bin, dann kannst du vergessen, irgendwann kriegst du die Kündigung. Das wäre eine Drohung mal als Beispiel, dass wir da haben wir natürlich zunächst ganz menschlich gesehen Angst und Furcht. Wenn wir aber wieder sehen, Gott sieht in die Sache hinein, ja, und glückselig sind wir, wenn wir uns darin bewähren, dann kommt wieder die Ewigkeitsperspektive. Er wird uns mal reich belohnen, wenn wir da standhalten und wenn wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern in der Spur laufen. Gottesfurcht wird ja hier auch nochmal betont in diesem Abschnitt. Und ich möchte das einfach mal so sagen. Wenn die Gottesfurcht zunehmen darf in unserem Leben, dann wird diese Angst vor Menschen weniger werden. Ja, weil wir wissen, Gott ist gegenwärtig, Gott sieht's. Es gibt eine natürliche Angst, die sind Menschen auch hineingelegt, das ist ganz normal, sonst würde man manchmal auch falsch reagieren, das sieht man schon bei Kindern. Aber hier geht es ja um was anderes. Wenn die uns wegen unseres Glaubens willen bedrohen, ja, dann ist ganz wichtig, dass wir auch da Gottesfurcht haben und mit dem Herrn rechnen. Nicht beunruhigen lassen, können wir hier auch noch dazu betonen. Ich lese nach anderer Übersetzung Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, das verstehen wir, weil wir in Jesus gerecht gemacht sind und den gerechten Weg wählen. Glückselig seid ihr, ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Von Natur werden wir nämlich unruhig darüber, wegen den Konsequenzen, die es haben könnte. Und da diese Aufforderung, lasst euch nicht beunruhigen. Das Dritte, dass das Herz Gott geweiht ist. Heiligt Gott in euren Herzen. Das heißt, ganz wieder abgesondert für Gott, dem Willen Gottes gegenüber, Rechenschaft ablegen und uns von dem bestimmen lassen. So sehe ich zumindest, heiligt Gott in den Herzen. Ja? Dass Jesus ganz Raum bekommt, dass wir uns nicht von all dem beeinflussen lassen. Einmal von denen ihrer Art des Wandels, aber andererseits aber auch nicht von ihrem Drohen, sondern immer ausgerichtet auf Gottes Willen. Das ist der Vers 15. Und dann noch so wunderbar, Verantwortung, bereit zur Verantwortung, zum Zeugnis hier über die Hoffnung. Jetzt leuchtet nochmal die Hoffnung auf, ganz praktisch im Alltag. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Also da ist doch allumfassend, ja. Alle Zeit, ganz egal, wann das auch ist. Nicht nur sonntags oder nicht nur samstags oder so, alle Zeit. Und auch gegenüber jedermann, niemand ausgenommen, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ihr Lieben, da ist, ich sag's mal so, da ist unser ganz großer Trumpf. Da ist ein Trumpf, den kennt die Welt nicht. Diese Hoffnung, die wir haben, die Menschen auch spüren, weil wir nur aufgrund dieser lebendigen Hoffnung jetzt uns so bewähren können und so reagieren können und diese Herzenshaltung einnehmen in diesen Lebenssituationen, wo Menschen jetzt vorrangig ungläubig und das Leben schwer machen, besonders weil wir gläubig sind. Das kann ganz schwer sein manchmal, aber da wollen wir dran denken. Und wenn die Hoffnung gefordert wird, dann gibt es solche, die interessieren sich dafür. Und dann dürfen wir mit Sanftmut und Ehrerbietung Zeugnis geben von dieser lebendigen Hoffnung, die in uns wohnt. Hier nochmal der Ausdruck, heute Morgen kam er drauf, die Hoffnung, die in euch ist, weil Jesus in uns wohnt, unsere Hoffnung ist. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worum sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Es ist verheerend, wenn wir aufgrund unserer Handlungen, die nicht richtig sind, ja, dann entsprechend bei den Ungläubigen an Pranger gestellt werden. Da kann man sich nur beugen darunter, tief beugen, wenn das der Fall mal sein sollte. Aber es geht deswegen darum, wenn es mit Gottes Willen übereinstimmt, das ist ja das Gute tun. Wenn man eigentlich uns hätte nichts nachsagen können und dann verleumdet, dann ist es, wie wir schon gesagt haben, einerseits Gnade bei Gott, und ein ganz großes Aufleuchten der Gnade Gottes und der Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Gutes Gewissen bewahren, das ist wichtig, dass das Gewissen durch Gottes Wort geschärft und geprägt ist. Ja, und nicht irgendwo abstumpft, das kann so sachte gehen. Wir müssen immer unser Gewissen schärfen am Willen und an der Richtlinie der Schrift an Gottes Wort. Und nun kommt hier jetzt plötzlich wieder das Vorbild Jesu. Merkt ihr, was im Petrusbrief immer wieder leuchtet? Plötzlich das Vorbild unseres Herrn auf. Und das ist auch hier so. Da wird der Blick wieder auf den Herrn gerichtet. Durch was ist er alles durchgegangen, wie wir das auch schon heute Nachmittag gehört haben, ab Vers 21, so auch jetzt wieder hier. Das ist im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief sehr, sehr deutlich. Oh, wie wird das Lamm Gottes immer wieder auf den Leuchter gestellt. Wie wird das uns immer wieder unser Vorbild? Ach, wenn wir nicht mehr recht wissen, wie soll es sein? Lasst uns doch auf Jesus blicken. Lasst uns doch schauen in der Schrift, wie das bei Jesus war. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Hier wird hingewiesen, Jesus ist ja bis aufs Äußerste gegangen. Und er hatte wirklich keine Schuld, er hatte wirklich gar keinen Fehler gemacht. Er war ohne Sünde und trotzdem ist man mit ihm so umgesprungen. Und das Geheimnis war ja, wie heute Nachmittag erwähnt, er stellt es dem anheim, der da Recht richtet. Einen anderen Weg gibt es für uns auch nicht. Nun ist es sehr interessant und da kommen wir jetzt noch zum etwas schwierigen Teil. Da wird jetzt nun erwähnt, dass er ja dann ins Totenreich ging auch, ja. Es heißt, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten nicht glaubten, als Gottes Langmut einstmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Also nicht durch das Wasser gerettet, sondern hindurch durch das Wasser. Das war die Sintflut. Interessant, dass jetzt plötzlich dieser Aspekt kommt. Ich sehe es persönlich auch im Zusammenhang, weil der Herr Jesus klar gesagt hat, dass in den letzten Zeiten es wieder so sein wird wie zu Noahs Zeiten. Und das haben wir ja heute ganz arg auch, ganz stark. Aber das galt ja auch hier für alle Zeiten. Hier ist ja die große Frage, haben die nochmal eine Chance und so weiter? Auf keinen Fall. Wir können hier keine Allversöhnung reinlegen. Wir können das überhaupt nicht so sehen. Manches behaupten, es war der Geist Christi in den Propheten, der Geist Christi damals im Noah, der hat ja auch Gerechtigkeit verkündigt. Das könnte man so sehen, aber jetzt hier im Zusammenhang lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geist im Gefängnis verkündigte. Das müssen wir schon im Zusammenhang stehen lassen. Und es ist ja eine Tatsache, dass unser Herr Jesus ins Totenreich ging, ja, bevor er auferstanden ist. Nur, wir können hier niemals reinlesen, dass er denen noch das Evangelium verkündigt hat, sondern proklamieren ist das, dass er hat seinen Sieg proklamiert im Totenreich, ja? Scheol oder Hades auch genannt. Das müssen wir jetzt klar erkennen und sehen für mich persönlich. Und da kommen wir eigentlich jetzt auch auf die Skizze, die ich gesagt habe. Da geht jetzt eben zu weit, aber wir müssen klar sehen, der Mensch, der ungläubige Mensch, der geht ins Totenreich, aber ganz bewusst, Geist, Seele, wir gehen ins Paradies zum Herrn. Nun, vom Alten Testament her gesehen, waren sie auch noch, das hat man auch bei David gesehen, wo er um sein Kind geklagt hat und, da war das Totenreich. Jetzt ab der Auferstehung Jesu Christi oder bezüglich seit dem Tod am Kreuz von Golgatha, als er dann auferstand, da wurde das proklamiert. Ja, und ich persönlich sehe es so, da kann man ganz anderer Meinung auch sein, aber ich erkenne es zumindest so, dass ab dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben war und dann auch in dem Zusammenhang nachher siegreich auferstand, dass er seinen Sieg proklamierte, auch im Totenreich, und dass da eben dann die alttestamentlichen Gläubigen mitgenommen wurden, da ein Neues anbrach in Bezug aufs Totenreich, weil zum Schächer am Kreuz sagt der Herr Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Auferstanden ist deren auch noch nicht leibhaftig, aber seine Geistseele, Schächergnade, ist sofort mit dem Herrn gegangen. Das ist eben der wunderbare Trost auch, dass wir das wissen dürfen. Habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Abscheiden ist ein Aufbruch. So hat es Paulus auch gesehen. Hin zum Herrn und ihn noch nicht in der Vollendung, aber doch bei ihm zu sein im Paradies. Das ist meine Erkenntnis, meine Ansicht, aber da kann man anderer Meinung sein. Nur hier ist wichtig, dass wir hier nicht reinlegen, dass die Toten, die ungläubigen Toten noch irgendwelche Chancen haben, dann in der Ewigkeit, dann irgendwann noch da gerettet werden, nochmal eine Gelegenheit, sich zu entscheiden. Der Mensch muss sich heute entscheiden. Ja? Den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und die Leibesauferstehung der Ungläubigen wird ja viel später nach dem tausendjährigen Reich stattfinden und sie werden alle erscheinen müssen zu allen Zeiten, von allen Zeiten am großen weißen Thron. Und weil sie nicht im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben sind, wird ihnen gezeigt, all die Werke, die haben nicht getaugt, auch wenn sie menschlich noch so gut waren, hat alles nicht geholfen. Die Bücher werden aufgetan. Das können Sie dann in der Skizze noch sehen. Also so viel ganz kurz hier. Nun wird der noch darauf hingewiesen, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Im Textzusammenhang sehen wir ganz klar, der Gerechte ohne Sünde gestorben, Jesus Christus, der auferstandene Herr, Vers 21, der erhöhte Herr über alle Mächte und Gewalten, erhöhte Herr, der so auch wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, um das tausendjährige Reich aufzurichten, Vers 22. Da sehen wir den Siegesheld von Golgatha, ja, als der auferstandene und der erhöhte Herr, so wie er dann auch wiederkommen wird. Und dieser Bezug auf die Taufe, ich sehe das zuerst auf die Taufe wieder mit dem Geist, denn da haben wir ein reines Gewissen bekommen. Erst da mit unserer Wiedergeburt, ja, und die Taufe, die andere Taufe, die Taufe auch die Wiedergeburt, hat uns nicht gereinigt, sondern das Blut Jesu hat uns gereinigt, ja, und das Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung, das muss man auseinanderhalten. Ja, und auch die andere Taufe jetzt, die Praxis der Taufe, wie man es auch immer anwendet, die hat keinen rettenden Charakter. Deswegen, und da wird oft diese Stelle zitiert, und da Beachtet man nicht, dass die damals, die acht Seelen zu Noahs Zeiten, durchs Wasser hindurch, durchs Gericht hindurch gerettet wurden, ja? Durchs Wassergericht hindurch gerettet wurden. Und deswegen wird hier auch darauf hingewiesen, keine retteten Charakter, sondern, und auch nicht das Abtun der Unreinheit des Fleisches, also keinen vergebenden Charakter, Das müssen wir klar sehen. Sondern weil Jesus uns gereinigt hat, sind wir hineingetauft worden in die Gemeinde Jesu, von der Wiedergeburt her gesehen. Ja, und jetzt noch Kapitel 4, das ist jetzt ein bisschen schnell alles vorgegangen. Kapitel 4, noch einmal unser Herr Jesus Christus als Beispiel, da nun Christus für uns im Fleisch, jetzt kommen wir noch auf das Fleisch, das man heute falsch verstanden hat auch teilweise, gelitten hat, jetzt hier wirklich, ist der Leib gemeint, der Leib Jesu, ja? So wappnet euch, ihr euch auch mit derselben Gesinnung, der wer im Fleisch gelitten hatte, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Hier möchte ich drüber schreiben, der Gläubige kennt ein Einst und ein Jetzt. Ist übrigens auch kennzeichnend für einen Wiedergeborenen. Die Frage wurde ja auch gestellt. Ein wiedergeborener Mensch, der kennt ein Einst und Jetzt. Den Unterschied. Der kennt auch der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Innerlich. Ja. Das kennt ein Ungläubiger nicht. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich manchmal gedacht, was ist jetzt mit mir los? Solche Kämpfe hast du nicht gekannt. Und der Feind wollte mir so reinhauen, dass er, was ist mit dir? Und du willst jetzt gläubig sein, hast solche Kämpfe. Bis ich erkannte aufgrund der Schrift, auch Hebräer 12, dass das ja ein Beweis ist, dass jetzt etwas geschehen ist, dass ich ein neuer Mensch geworden bin. Da muss man aber erst erkennen. Und deswegen, ein Wiedergeborener kennt einst und jetzt, und das bedeutet in der Verantwortung, in der geistlichen Verantwortung, eine ganz klare Trennung zum alten Lebensstil und keine Gemeinschaft mehr, eine Trennung zur Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und das ist jetzt Vers 1 bis Vers 6 hier noch im Kapitel 4. Und da wird besonders die Zeit auch angesprochen. Nun, da gibt's Unterschiede. Ich kenne Menschen, die haben sich noch mit 60 bekehrt, mit 80 bekehrt. Eine Frau, die wird dieses Jahr 90, die hat sich vor 10 Jahren bekehrt noch. Aus dem Katholizismus heraus. Als einzige in ihrer ganzen Familie, die hatten sogar eine Fabrik und so, die ist den Weg klar gegangen. Ja? Und das ist natürlich hart. Da muss man sagen, dass das vorige Leben, das ist viele Jahrzehnte, wohl dem jungen Menschen, die schon jung zum Glauben finden dürfen und können und das Leben noch vor sich haben und wirklich die Kraft einsetzen. Umso mehr hier, wenn es heißt, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch, also im Leib jetzt, nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes in einer ganzen Hingabe. Und manchmal, und das ist vielleicht auch der Textzusammenhang, ganz sicher auch hier, im Fleisch leiden, es ist ja auch hier immer wieder angetönt, es wird manches einem zu Leid getan als Gläubigen. Oder auch sonst, wenn man ins Leid gestellt ist, ja, da liebäugelt man nicht mehr so schnell mit Lieblingssünden. Müssen wir mal ganz ehrlich sein, oder? Ist das so? Das ist jetzt nicht die bewahrende Kraft. Die bewahrende Kraft ist der Herr und der Kraft des Geistes. Aber es kann einen Zusammenhang, kann es haben. Und jetzt, denn es ist genug für uns, dass wir die vergangene Zeit des Lebens, bei einem mehrere Jahre, beim anderen weniger Jahre. Aber wichtig, es ist genug, dass wir nach dem Willen der Heiden, der Ungläubigen, also geht es nicht darum, nach denen, die in Afrika und was weiß ich wo, in der dritten Welt, denken wir immer an die Heiden. Das sind alle die, die nicht an Jesus glauben und auch nicht zu Israel gehört haben. Das sind die Heiden, nach heidlichen Bräuchen und so weiter. Indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen, frevelhaftem Götzendienst. Da ist ein Unterschied, ja. Ich war nie ein Säufer, aber ein Tänzer, Leidenschaft, jetzt habe ich es, ein leidenschaftlicher Tänzer. Glaubt man mir heute nicht mehr. Könnt ihr euch noch manche Tänze hinlegen, das hat man nicht verlernt, aber man praktiziert es nicht mehr. Das war so eindeutig nach der Bekehrung und Wiedergeburt, bin nicht mehr mit. Aber das in einem Ort mit 500 Einwohner. Da stand man als junger Mensch da, damals mit 22,5, und ist nicht mehr mit, ab dem Tag nicht mehr mit zum Tanz, Samstagabend, Sonntag und so weiter. Da gab es einen Schnitt. Und ihr Lieben, ich habe das etwas nachvollziehen können und erlebt, was das heißt, dass sie das befremdet, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Wir können nicht mehr so im alten Stil weiterleben, wenn wir wiedergeboren sind. Das geht nicht mehr. Und das bekommen wir von der Welt zu spüren, von den alten Freunden vielleicht oder Nachbarn, Verwandten, da tut es ganz besonders weh, und das kann auch wieder in die Ehe hineingehen, wenn einer später nach Eheschluss sich bekehrt, dass sie das ganz arg mag oder das fordert sie heraus, weil wir nicht mitmachen. Die hätten am liebsten, wir würden weiter mitmachen, da hätten sie was gegen uns. Die wissen nämlich ganz genau, dass sich das nicht mehr ziemt und nicht mehr gehört. Und das befremdet sie. Ach, warum macht er das nicht mehr? Jetzt will er fromm sein und dann wird man beschossen. Aber lasst uns dem mutig durchgehen, junge Menschen auch. Das lohnt sich, dass wir da heraustreten und klaren Kurs bewahren und nicht mehr mitmachen mit den Mächten oder mit der Art der Finsternis. Denn nach Epheser 5 sind wir jetzt Kinder des Lichtes geworden und des Tages und sollen nicht mehr Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Lest bitte Epheser 5, 8 folgende, da wird es nochmal beschrieben und ich weise noch darauf hin. Auch in dem Zusammenhang in Epheser 5 heißt es dann so deutlich, kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also wenn das nicht für unsere Zeit zutrifft. Und da lasst uns das mal einordnen. Wie verwenden wir unsere Zeit? Es ist genug, dass wir Zeit auch der Zeit wegen, Zeit verplempert haben und Zeit verbracht haben im ungläubigen Zustand, mit Dingen, die nichts getaugt haben, gemäß dem Willen Gottes, gemessen und in Bezug auf die Ewigkeit. Und da wollen wir prüfen vor dem Herrn, was ist dran, was ist nicht dran. Lasst uns die verbleibende Zeit ausnutzen, indem wir den klaren Kurs behalten. Auch immer wieder uns Zeit nehmen zum Gebet, auch miteinander. Lasst uns geistliche Prioritäten setzen, dass wir diese Zeit, die uns noch bleibt, richtig auskaufen. Und die tun wir, wenn wir in Jesus bleiben und uns von ihm führen lassen und ein klares Ja immer wieder neu zu Jesus haben und zu seiner Gesinnung. Und ein klares Nein zur Welt im Bewusstsein, das hat der Herr Jesus gebetet im hohen priesterlichen Gebet, in der Welt. Und da lässt er uns bis jetzt auch noch, bis er uns abruft, sei es durch den Tod oder durch die plötzliche Entrückung. In der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Da hat er uns herausgerettet. Und das soll zum Ausdruck kommen. Mögen die Menschen um uns herum und auch der Feind, der Teufel, toben, wie er will. Wir behalten durch die Gnade Gottes und durch die lebendige Hoffnung in uns hineingelegt, klaren Kurs bis zum herrlichen Ziel, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen dürfen. Das ist jetzt ein bisschen im Eilverfahren gewesen, aber Sie dürfen ja nachforschen und nachlesen und die Verse noch nachlesen. Ich denke, bis hierher wollen wir jetzt abschließen. Morgen geht es weiter ab Vers 7. Vielleicht noch ein Wort zu Vers 6, denn dazu ist auch den Toten, ja, das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, dem Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Weil das auch so eine schwierige Stelle ist, muss ich noch kurz Bezug nehmen. Zusammen mit Vers 5, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Das ist wichtig, dass wir das im Blickfeld haben. bezüglich der Reaktionen und Aktivitäten der Menschen uns gegenüber, dass wir wissen, sie haben auch einen Richter. Die Gläubigen werden vor dem Preisrichterstuhl Christi gerichtet. Da geht es nicht um gerettet sei nicht, sondern die Geretteten, was sie aus dem gemacht haben in Jesus. Ja, Epheser 2 kommt da zum Greifen. Ja, nicht aus Werken gerettet, aber dann in den Werken, die der Herr zuvor bereitet hat in Christus Jesus. Aber die Ungläubigen, die wird er einmal richten am großen weißen Thron. Und deswegen dürfen wir es ihnen anheimstellen. Denn dazu ist auch den Toten, jetzt auch denen, die schon gestorben sind, das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, dem Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Auch geistlich tot müssen wir hier sehen. Der Herr Jesus hat gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Epheser 2, da heißt es, ihr wart tot in Sünden und Übertretungen. Also hier müssen wir auch geistlich tot sehen und dann lebendig geworden. Ja, wobei auch hier Lebendigen und die Toten zu richten, das so zu verstehen ist in Bezug auf die Ewigkeit. Natürlich auch die, die jetzt noch leben und die schon gestorben sind. Also ich sehe da einen Doppelsinn drin, denn beides stimmt. Er wird die jetzt Lebenden richten und die schon Verstorbenen richten. Ja, und er wird die geistlich Lebenden richten, die zur ersten Auferstehung gehören, am Preisrichterstuhl Christi, müssen wir Verantwortung haben. Er wird aber auch die geistlich Toten, den zweiten Tod, die ewig getrennt sind von Gott, da gibt's kein Zurück mehr, auch richten am großen weißen Thron. Aber ich denke, da können Sie dann noch etwas nachstudieren und nachforschen, auch anhand der Skizze der beiden Auferstehungen. So. Jetzt werden morgen sicher noch ein paar Fragen dazu sein, aber wir wollen es heute Abend jetzt damit belassen. Lasst uns noch stille werden und noch beten. Herr, es ist so eine Fülle und so viel, aber wir dürfen uns so reichlich befassen mit deinem Wort. Das macht uns einfach froh, dass wir auch in Frieden, aus äußerem Frieden auch so miteinander in dein Wort hineinschauen durften an diesem Tag. Herr, wie viele Christen müssen da bangen, dass sie angegriffen werden, dass sie verfolgt werden, noch haben wir so viel Freiheit. Und da wollen wir dir danken, und dass dein Wort nicht leer zurückkommt und dass wir vor allen Dingen auch die Zeit auskaufen dürfen. Herr, rüttle uns immer wieder wach und lass uns in allen Beziehungen, sei es in der Ehefamilie, in der Gemeinde und auch in den Beziehungen Ungläubigen gegenüber, immer wieder deinen Willen erkennen. Und nach deinem Willen handeln und am Segnen bleiben. Und da wirst du einen großen Segen darauf legen, für die Ewigkeit ganz besonders. Und jetzt werden wir schon froh, wenn wir handeln in Übereinstimmung mit deinem Wort und in deiner Gesinnung. Da willst du uns helfen, jedem Einzelnen in seiner Situation. Danke, dass wir ganz fest mit dir rechnen dürfen und du uns auch jetzt begleitest in die Nacht und uns bewahrst, dass wir uns morgen wieder froh sehen dürfen. Amen.